ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und was meine Gäste, mit denen ich in diesem Podcast spreche, gemeinsam haben, in der Regel, man fühlt sich besser, wenn man mit ihnen gesprochen hat. In dieser Folge Clara Lösel, Poetry Artist.
Talk mit Thees.
Die sagen, ich hasse Lesen, ich mag das eigentlich nicht, das ist nichts für mich, das ist zu langweilig, Gedichte, boah, geh mir weg mit dem ganzen Scheiß. Ja, aber irgendwie ist es anders so. Und ich glaube, es kommt daher, dass für mich Schreiben kein Selbstzweck ist. So. Also ich schreibe nicht, um zu schreiben, sondern ich schreibe, weil das mein persönlicher Coping-Mechanism, mein Umgang ist, mit dieser Welt umzugehen. Du, deine Texte machen meine Kirche wieder voll. Habe ich gesagt, das ist nicht dein Ernst.
Das klingt jetzt aber wirklich, das klingt jetzt etwas übertrieben.
Das klingt crazy, aber er sagt so irgendwie so, ich benutze jetzt immer die Texte und die verbinden so die Generationen, dann kommen die verschiedenen Leute, kommen wieder. Sitzt ein 13-Jähriger im Publikum und ein 85-Jähriger und ein Veganer und ein Fleischesser, ein Atheist und eine Freievangelistin so und sagen alle, ich habe einen Elefanten. Und alle checken. Das war jetzt Jugendsprache. Aber so, alle checken.
Alle checken, alle checken.
Alle checken es. Ich glaube, die Leute wissen oft gar nicht, dass es Lyrik ist. Und vielleicht ist das auch das Geheimnis, dass es eigentlich keiner weiß.
Clara ist Dichterin. Gedichte haben sie bekannt gemacht. Sie möchte Menschen für Lyrik begeistern. Mehr als 360.000 Menschen folgen ihr auf Instagram und auf TikTok mehr als 150.000. Über diese beiden Kanäle erreicht sie jeden Monat zwischen 15 und 20 Millionen Nutzer mit ihren Gedichtvideos, ihren Poetry-Videos. Ihre Themen sind Gesellschaftskritik, Liebeskummer, Freundschaft. Clara spricht so vielen aus dem Herzen. Und das sind nicht nur die jungen Menschen, die Gleichaltrigen, mit denen sie Weltsicht und Probleme teilt. Es hat sich mittlerweile auch gezeigt, dass mehrere Generationen etwas mit ihren Texten anfangen können. Mittlerweile gibt es ein Buch, Wehe, du gibst auf, mit 101 Texten/Gedichten. Und dieser Zuspruch, den sie erfährt, dieser Erfolg, mittlerweile geht sie auf Tour mit ihren Texten, kann einen Menschen sehr schnell überfordern. Wie sie versucht, diese Lawine des Erfolgs in den Griff zu bekommen, das erzählt sie hier. Es war eine wirklich tolle Begegnung mit Clara, die selber noch nicht fassen kann, was da in den letzten 2 Jahren alles passiert ist. Sie ist unglaublich bodenständig und offen und neugierig und sehr, sehr ehrlich. Davon leben ja auch ihre Gedichte. Und das macht auch die Begegnung mit ihr so besonders. Und das Schöne ist, hier spricht eine, die bei aller Kritik an der Gesellschaft nie spalten will, die Hoffnung geben will und vielen das Gefühl gibt, dass sie nicht alleine sind. Wir haben uns in Berlin getroffen. Da wohnt sie mittlerweile zeitweise. Ansonsten ist sie sehr gerne zu Hause bei der Familie in der Nähe von Gießen oder in Gießen selber, wo sie Lehramt studiert hat. Ich glaube, Clara kann man durchaus aufgrund ihrer wunderbaren Natürlichkeit als Menschenfängerin bezeichnen.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Guten Tag, ich freue mich.
So, ja, wir müssen gerade schon lachen, weil ich sagte, Clara, es gibt ja so ein paar Menschen, die dich noch nicht kennen, aber auch nur noch ein paar in Deutschland mittlerweile, oder? Sag mal.
Das müssen die Leute sagen.
Es ist schon ein ganz schöner Ritt zur Zeit, oder?
Ja.
Was da passiert ist, so während der letzten 1-2 Jahre?
Absolut.
Man kann es manchmal selber glauben. Oder kannst du noch Schritt halten?
Schwer, glaube ich. Es ist manchmal so, es gibt diese alte, ich weiß nicht, ob du diese Story kennst, dass Leute früher zum Beispiel Angst hatten, Zug zu fahren, weil sie gesagt haben, ihre Seele kommt nicht mit. Hast du es mal gehört?
Im Hinterkopf habe ich es irgendwie.
Ich fand das so spannend, als ich das gehört habe. Und so fühle ich mich manchmal. Ich habe manchmal das Gefühl, die Seele kommt nicht mit. Das Tempo ist so schnell. Oder bist du jemand, der auf WhatsApp auf doppelter Geschwindigkeit die Nachrichten anhört?
Manchmal.
So fühlt sich mein Leben an.
Ja, das glaube ich. Dafür habe ich aber keine blauen Haken, um Ruhe in mein Leben zu bringen. Hast du blaue Haken?
Ja, auf Instagram meinst du?
Nein, oder diese auf, doppelten blauen
oder
Haken
auf WhatsApp. Nee, habe ich nicht,
andere,
du hast recht.
So dass andere sehen können, weißt du, dass du es abgehört hast schon. Und das nervt mich, wenn irgendjemand erwartet, dass ich es schon abgehört habe.
Verstehe ich. Das Schlaue ist ja, ne, der Schlaue bei WhatsApp ist ja, dass sozusagen, wenn man selber die Haken sehen will bei anderen, muss man sie ja auch für sich anmachen.
Absolut.
Das ist ja das Fiese, ne? Weil bei anderen würde man es ja gerne sehen, nur dass jemand es bei einem selber sieht, das will man natürlich nicht.
Ich habe es mir abtrainiert, das bei anderen sehen zu wollen. Also
ja, okay.
Ich bin da komplett frei von. Mir ist das egal. Irgendjemand, man sieht es, wenn man es sieht, aber es sieht auch keiner bei mir.
Verstehe ich.
Es ist ein Lifehack tatsächlich, um Ruhe in sein Leben zu bringen.
Ich merke schon, du hast die Lifehacks. Du hast sie.
Ja, ich bringe dich wieder auf normale Geschwindigkeit.
Perfekt. Dafür ist die nächste Stunde da.
Mit meinen Tipps. Clara, Poetry, Artist, Dichterin, Influencerin. Du bist bekannt geworden durch deine Gedichte. Du möchtest Menschen für Lyrik begeistern. Du möchtest ihnen Hoffnung geben, dann teilweise auch helfen. Es folgen dir wahnsinnig viele Menschen bei Instagram und bei TikTok. Ich weiß nicht, aktuell 359.000 insgesamt, glaube ich, TikTok und Instagram. Ich weiß nicht, was die aktuelle Zahl ist.
Ich weiß es auch nicht so genau, ja.
Heute ist schon wieder alles ganz anders. Und wenn man bedenkt, wie viele Menschen jeden Monat deine Gedichtvideos anschauen, ja, dann reden wir von 20 Millionen ungefähr.
Ja.
Das ist schon total irre. Wahnsinn. Am Ende muss man sagen, ist es auch nur eine Zahl, oder?
Ja, ich glaube, irgendwo verliert man dann auch irgendwie die Perspektive.
Und deine Themen sind vielschichtig. Da ist Gesellschaftskritik dabei, Liebeskummer, alles, was so im Kopf passiert,
ja,
Freundschaft und so weiter und so fort. Du hast dieses Jahr auch ein Buch rausgebracht. Es ist dein erstes Buch und das heißt Wehe, du gibst auf. Vor allem auch für Menschen, die Hoffnung brauchen. Wo hast du den Satz zum allerersten Mal gehört? Wer hat ihn dir gesagt?
Niemand. Ich weiß, ich kann es dir nicht sagen, dieser Satz kam einfach zu mir. Ich glaube, dass ich in der S-Bahn saß. Ich habe aus dem Fenster geschaut und dieser Satz war auf einmal da. Und wir haben ich habe zu der Zeit so viel mit meinem Verlag über Titel gesprochen. Und dann bin ich irgendwann in dieses Meeting rein und meinte so, ey, ich hatte gerade so eine Idee, wie es wehe, du gibst auf. Und dann haben die auf der Stelle alles andere hingeschmissen und gesagt, das ist er. Und so ist das geworden.
Klar, toll, dass wir zusammenkommen. Du hast den ersten Teil der Natur, hast du jetzt gerade hinter dir. Der zweite folgt jetzt 2026 dann, Anfang des Jahres. An diesem Tag jetzt gerade, wo wir beiden zusammensitzen, was ist dein Gefühl in dieser Sekunde?
Oh, ich finde das so schwer. Ich habe so viele immer gleichzeitig.
Ja. Ich finde die Frage ganz gemein.
Ja,
ich habe mit Psychologe Lukas Klaschinski mal gesprochen.
Ja.
Und der fragt eben auch nicht so gerne, wie geht's dir, wo du immer nur so klischeehafte Antworten bekommst, die gar nichts bedeuten und keiner sagt die Wahrheit. Und deswegen fragt er immer am liebsten, was ist dein Gefühl als erstes? Aber es ist echt nicht leicht.
Es ist wirklich nicht leicht. Vor allem, weil Gefühle sind ja, meistens fließen die ja ineinander, ist ja nicht, meistens hat man ja nicht ein Gefühl. Ich finde auch diese Wie geht's dir Frage so unheimlich schwer. Ich weiß nicht, das ist ja sogar das allererste Gedicht im Buch, nur wo ich sage so, ey, lass mal bei Wie geht's dir über die lange Version reden, nicht das Gut, sondern das was dahinter steckt, ne?
Wie geht's dir?
Ich glaube,
will die lange
mein
Version
Gefühl
hören.
Ist hier, ich bin jetzt natürlich trotzdem noch eine Antwort schuldig. Ich würde sagen, mein Gefühl ist viel. Das ist jetzt vielleicht nicht so ein Gefühl, aber das ist viel.
Das ist fast schon dadaistisch. Was ist dein Gefühl? Viel.
Viel. Also ich fühle viel und es ist viel und es ist viel überfordernd, viel manchmal, um wirklich ehrlich zu sein. So, ich stehe ja dafür, irgendwie ehrlich zu sprechen und das will ich auch hier nicht ändern. Aber auch viel, so viel, wofür ich dankbar bin gerade. Und ich glaube, du hast es schon gesagt, es ist einfach so rasant schnell gekommen alles, dass ich da einfach noch so ein bisschen reinwachsen muss weiter und gucken muss, wie ich das alles bewältige mit meiner mentalen Gesundheit, mit meiner körperlichen Gesundheit. Und trotzdem hätte die kleine Clara niemals in ihrem ganzen Leben gedacht, dass sie all das machen darf, was sie könnte. Werde ich voll emotional, weil das einfach wirklich so ist. Und ja, deswegen ist es einfach viel gerade, aber gut und manchmal auch herausfordernd viel.
Konkreter Moment der Überforderung. Zuletzt, wann war einer da?
Boah, Überforderung weiß ich nicht. Also Herausforderung halt, Überforderung. Also ich bekomme ja gerade jetzt, wie du gesagt hast, vom ersten Teil der Tour. Und ich bin danach natürlich, ich glaube, ich bin sehr gut im Funktionieren. Das können vielleicht auch einige verstehen. So. Mhm. Und auch während der Tour ist es dann so, dass ich in so einem super Funktionieren-Modus bin und dann halte ich das auch durch. Und das wird auch der ein oder andere kennen, sobald mein Körper merkt, dass er sich jetzt erholen kann, zack, Crash und dann bin ich krank.
Sobald die ersten Urlaubstage da sind, oder?
Und das können, und so. Und das war bei mir auch schon immer so. Auch wenn ich früher Klausurenphase hatte, alles durchgehalten, zack. Und dann am ersten freien Tag bin ich krank geworden. Und ich glaube daran, das ist vielleicht so ein bisschen dieses, also dass mein Körper mir zeigt, es ist gerade ein bisschen zu viel.
Ja, und er zeigt es andauernd.
So.
Aber welche Schlüsse zieht man daraus?
Daran arbeite ich noch.
Ja, ja. Stimmt, es hat alles mit dir angefangen. Das war das allererste Gedicht, das du veröffentlicht hast. Das war ja vor knapp 2 Jahren.
Ja.
Das Datum kennst du?
Ja.
16.11.
Richtig. Weiß ich auch noch. Richtig.
16.11. Wow. Und da war dieses Gedicht, Wie geht's dir?
Das war eins der allerersten, genau. Und das habe ich deswegen auch als allererstes ins Buch genommen. Mhm. Das heißt lange Version.
Ah, okay. Lange Version.
Mir wird ein Buch hingeschoben.
Genau, ich gebe dir dein Buch gerade, dann können wir es nämlich von dir kurz
genau,
hören.
Genau, das geht so. Nur, dass du es weißt, ich will immer die lange Version hören, wenn ich dich frage, wie es dir geht. Ich will nicht das gut. Nur, dass du es weißt, mein Wie geht's dir ist kein Synonym für Hallo. Nur, dass du es weißt, wenn ich dich frage, dann will ich es wirklich wissen. Auch wenn die Antwort nicht schön oder länger als 3 Sätze ist. Oder beides. Ich will es wirklich wissen. Mhm. Das ist die Antwort auf deine Wie geht's dir Frage.
Ja, ja, eine kurze Antwort als lange Version. Kennst du Gedichte von dir eigentlich auswendig? Also jetzt bis auf so ein paar Einzeiler.
Ich wollte gerade sagen, ich merke bei Tour zum Beispiel, ich lese bei Tour. Also es ist schon so, dass ich sehr viel in die Leute gucke, aber ich habe was vor mir, wovon ich lesen kann. Ich merke aber, dass ich es oft eigentlich nicht bräuchte. So, deswegen, ich kann, glaube ich, schon unterbewusst viel auswendig, aber ich mache nicht alles auswendig.
Was steht bei dir im Ausweis eigentlich mittlerweile? Steht da Poetry Artist?
Ich habe nichts in meinem Personalausweis stehen, außer, was steht denn da so, die Augenfarbe und Körpergröße und solche Sachen stehen irgendwie drauf. Aber ja, das ist natürlich so ein bisschen die Frage nach der Berufsbezeichnung. Es ist schwierig. Also wir arbeiten viel mit diesem Begriff, oder ich arbeite viel mit diesem Begriff Poetry Artist, weil das einfach, die Frage ist, Dichter oder Dichterin klingt halt ein bisschen alt.
Das klingt wirklich nach Schiller.
Klingt sehr alt.
Ja, so. Dichterin.
Das verstehe ich auch so. Ich finde es manchmal, sage ich es gerne, weil es so ein bisschen auch schon wieder so alt ist, dass ich schon wieder cool finde, um so ein bisschen zu schocken.
Oh, das ist deutsch.
Ja, ja.
Und das ist ja auch gut.
Ja, und es ist deutsch. Und dann im Englischen gibt es halt dieses schöne Wort Writer, so das ich eigentlich sehr schön finde.
Ja, das sind aber so richtige Schriftsteller auch.
Ja,
ne?
Ja, aber Writer finde ich umfasst nochmal mehr als Autor. Oder
ja, Autor können.
Schreiber gibt es gar nicht. Also ich finde es selber ein bisschen schwierig, aber so, ich bin ein Mensch, der sich gerne Gedanken macht und gerne versucht, Hoffnung zu machen und sehr gerne schreibt und glaubt, dass Worte sehr viel Macht haben. So. Ja. Aber das ist natürlich keine Berufsbezeichnung.
Ein bisschen zu lang. Also die kriegst du nie in deinen Ausweis.
Nein.
Also ich liebe ja auch deutsche Worte und ich finde auch das Wort Dichter im Prinzip ganz schön. Und eigentlich bist du ja auch eine Dichterin, bist nichts anderes. Aber ist es nicht toll, dass es das Wort Poetry gibt im Deutschen? Weil es doch einfach so viel gesellschaftsfähig und cool macht und junge Menschen erreicht. Und Lyrik kommt ja wieder. Das Wort Lyrik darf man ja schon kaum verwenden. Es ist Lyrik, verfickte Scheiße, wollte ich gerade sagen. Es ist Lyrik, Leute, egal wie ihr es nennt. Aber mit Lyrik kommst du nicht so weit, außer natürlich im Buchladen in der Ecke.
Ja.
Dann weißt du, wo du Gedichte suchst.
Ja.
Aber das Wort Poetry.
Ja.
Es ist doch ein Geschenk eigentlich, oder? Für Lyrik.
Die Frage ist jetzt, du sagst, Poetry gibt es im Deutschen. Poetry ist natürlich jetzt auch kein deutsches Wort.
Nee,
die Frage ist jetzt, würdest du sagen, dass Poesie auch so schlimm ist?
Auch,
ja, ist auch schlimm,
ne? Poesie geht noch nicht. Das denkt man an Poesiealbum. Gibt's noch, hast du ein Poesiealbum gehabt?
Nee.
Weißt du, was es ist?
Wo Musik und Poesie drauf ist? Nee.
Ein Poesiealbum. In meiner Zeit, ich bin ja 2 Jahre älter als du, in meiner Zeit, da hat man Freunde eintragen lassen. Sowas wie ein Freundesbuch in der Schule. Man hatte
Freundebuch?
Ja, aber schreibt man da auch Sprüche drauf?
Ja, da steht meistens mein Lieb oder eine Sache, die ich dir sagen will oder so.
Ja.
Aber steht auch so Haustier und Lieblingsfilm und so.
Und früher haben Kinder eher sowas wie Gedichte oder irgendwie in allen 4 Ecken soll Glück für dich stecken oder solche ähnlichen Sprüche. Und die hat man dann eingetragen. Und das nannte sich Poesiealbum.
Das gibt's doch nicht, dass ich das nicht wusste.
Ja, aber du bist wahrscheinlich 10 Jahre oder 15 Jahre zu jung dafür. In meiner Zeit. Und da hieß es Poesiealbum. Und auch Jungs und Mädchen hatten Poesiealben. Und das waren halt immer so Sprüche. es war halt nichts wirklich Persönliches,
ist klar.
Meine ich, dass man da nichts eingetragen hat, so an Hobbys oder sowas, sondern es war einfach nur wie ein Freundesbuch, aber Poesiealbum. Also ein Überbleibsel halt aus einer ganz anderen Zeit, Clara, in die du auch ganz gut passen
vielleicht
würdest.
Vielleicht sollte ich die wieder zurückbringen, vielleicht sollte das mein neues Merch-Piece werden.
Ohne Witz, jetzt mal ohne Witz. Poesiealbum wäre ein sehr guter Titel für dein nächstes Buch und die nächste Sammlung von Gedichten.
Poesiealbum.
Das hat was.
Aber jetzt zurück zu der Sache. Denkst du nicht, das wäre dann auch eher in der Ladenecke, weil es zu alt klingt?
Ja, aber du stehst ja nun für eine neue Generation und die Leute kommen ja wegen dir.
Ich bringe die Poesie zurück.
Zurück. Ja. Naja, du nutzt es ja auch anders, den Begriff.
Ja.
Aber Album klingt ja erstmal cool, wie ein Platt, wie eine Platte.
Album klingt cool.
Album klingt super.
Ja.
Und Poesie ist okay.
Ja, Poetry-Album.
Gedichtealbum wäre lahm, aber Poesiealbum.
Weißt du, was das Coole ist? Ich glaube, dass das eine der schönsten Sachen, die mir passiert ist, auch weil das Wort Lyrik, Poesie, Gedicht ja gar nicht auftaucht auf dem Cover. Ne?
Ja.
Ich glaube, dass viele Leute gar nicht wissen, dass ich Lyrik mache.
Klar.
Weißt du?
Ja, natürlich.
Und das ist, also natürlich, du hast jetzt natürlich ein bisschen recherchiert, du hast deine Seiten vor dir liegen und deswegen weißt du das. So, aber das Krasse ist ja eine der schönsten Sachen, die mir mit diesem Buch passiert sind, ist, dass Leute mir schreiben, ey, ich hasse Lesen, aber irgendwie lese ich jeden Abend sein Buch. Oder ey, ich habe seit der Schullektüre, ich habe seit der scheiß Schullektüre kein Buch mehr angefasst. So. Die sagen, ich hasse Lesen, ich mag das eigentlich nicht, das ist nichts für mich, das ist zu langweilig, Gedichte, boah, geh mir weg mit dem ganzen Scheiß. So, und die sagen dann, ja, aber irgendwie ist anders so. Und das ist eine der schönsten Sachen, die mir passiert ist. Auch so viele Jugendliche, aber auch viele Ältere, die mir das schreiben. Und ich glaube, dass das teilweise daran liegt, das ist nämlich im Prinzip die Antwort auf deine Frage, weißt du, nach diesem Lyrik und Poesie und was weiß ich auch immer so. Und vor allem, meine Texte reimen ja auch nicht alle. Und ich glaube, es kommt daher, dass für mich Schreiben kein Selbstzweck ist. So. Also ich schreibe nicht, um zu schreiben, sondern ich schreibe, weil das mein persönlicher Umgang ist, also mein persönlicher Coping-Mechanism, mein Umgang ist, mit dieser Welt umzugehen.
Ja.
Und dann schreibe ich halt einfach, dann muss irgendwas raus über Schönheitsideale oder über Hoffnung oder über Gesellschaftskritik und dann lade ich das hoch. Und ich glaube, die Leute wissen oft gar nicht, dass es Lyrik ist. Und vielleicht ist das auch das Geheimnis, dass es eigentlich keiner weiß.
Ja, und gerade Gedichte, und ich rede jetzt von zugänglichen Gedichten. Ich bin großer Gedichte-Fan seit vielen, vielen Jahren. Ich hasse aber Gedichte, die man nicht versteht, die einfach nur Kopfgeburten sind. Aber zugängliche Gedichte, von denen ganz viele gar nicht wissen, dass es sie gibt. Nein, die passen doch so wunderbar in ihre Zeit, wo alles kurz und knapp sein muss und wo man mal einfach mal zwischendurch
100%. Irgendwas.
Also sie passen ja perfekt 100%. In diese Zeit.
100%. Ich finde das auch. So, irgendwie hat Lyrik diesen total schlechten Ruf, ach, veraltet und verstaubt, versteht kein Mensch und so. Richtig, genau, weil man es nicht versteht. Und da kann man dann den Schülern auch keinen Vorwurf machen, wenn Sachen gelesen werden, ne? Nicht alle, die in der Schule gelesen werden, aber viele Sachen gelesen werden, die deren Lebensrealität nicht widerspiegeln und auch überhaupt nicht mehr deren Sprache widerspiegeln. So. Und das ist nun mal bei Lyrik halt oft so, weil wir wenig moderne Lyrik haben und viel die alte Lyrik lesen, so wie die Leute eben damals gesprochen haben. Aber ich finde das schon sehr, sehr schön, dass es irgendwie, und das ist genau das, was du sagst, alle sagen, ach, wir haben so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, ne?
Ich weiß das durch die Videos, was mich immer so total irritiert, und ich habe jetzt gerade vor kurzem mit Ina Reni Alexandrov gesprochen, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Peachy on the Gram, sagt ihr das für Instagram? Nein. Und diese Videos, die sind ja in den Wörtern geschnitten, und das irritiert mich, in den Wörtern, das heißt, das Wort wer wird gar nicht vorne wer ausgesprochen, sondern das ist also, die schneiden, bevor der Satz zu Ende ist, wird direkt schon geschnitten, und man denkt immer, das sieht aus wie ein Unfall. Für mich. Aber es ist mit Absicht, wegen der Aufmerksamkeitsspanne.
Voll, wir haben so eine, deswegen dachte ich ja auch, dass mein Konzept niemals funktionieren würde.
Ja.
So ist ja eigentlich, ist es ja viel zu langsam, was ich mache.
Ja, aber wenn man halt Sätze sagt, mit denen Menschen gleich connecten können und die sie auch verstehen, ist man sofort innen drin. Kennst du Billy Collins? Nein, musst du nicht kennen. Jetzt verziehst du schon so das Gesicht irgendwie. Oh Gott, müsste ich den kennen? Ist das eine Prüfung?
Ja, das ist aber ganz schwierig, weil ich wirklich niemanden kenne. Ich bin so schlecht. Die Frage, kennst du? Ne, wird bei mir meistens mit Nein antworten. Aber ich bin trotzdem gespannt.
Billy Collins kennt man auch in Deutschland wahrscheinlich jetzt nicht so. Ich glaube, er ist Brite, ehrlich gesagt. Und Billy Collins, und ich will dir nur ein Gedicht. Ich habe den Gedicht mitgebracht von ihm.
Oh Mann.
Und das ist einfach so. Und das heißt Einführung in die Poesie.
Wow.
Und es sagt so viel aus über uns alle.
Okay.
Also, das heißt, Ich bitte Sie, ein Gedicht zu nehmen und es gegen das Licht zu halten wie ein Dia. Oder ein Ohr an seinen Bienenkorb zu legen. Ich sage, steckt eine Maus in ein Gedicht und schaut zu, wie sie nach einem Ausweg sucht. Oder betretet den Innenraum des Gedichts und tastet die Wände nach einem Lichtschalter ab. Ich will, dass Sie über die Oberfläche eines Gedichts Wasserski fahren und den Namen des Autors am Ufer zeichnen. Aber alles, was Sie tun wollen, ist, das Gedicht an einen Stuhl zu fesseln und ihm ein Bekenntnis abzupressen. Sie beginnen, es mit einem Schlauch zu schlagen, um herauszufinden, was es wirklich meint.
Schön.
Es ist nicht einfach großartig und das sagt so viel über Gedichte und wie auch natürlich in der Schule teilweise mit Gedichten umgegangen wird.
Schön, ja.
Das habe ich dir mitgebracht, das kannst du nachher noch. Hinten drauf ist die englische Version, das Original von Billy Collins. Introduction into Poetry.
Dankeschön.
Also es ist wirklich ganz toll. Billy Collins.
Hammer. Vielen, vielen Dank dir.
Du
kannte ich tatsächlich noch
wirst
nicht.
Ja sogar in der Schule mittlerweile gelesen. Mit welchem Gedicht zum Beispiel? Welches wird besprochen?
Oh, verschiedene. Ich weiß, dass zum Beispiel der Elefant, weiß ich, dass er gelesen wird.
Okay, der Elefant ist das vielleicht Nummer 17.
Und der... Weißt du das? Ich weiß tatsächlich nicht die Nummern auswendig von den Gedichten.
Nicht, es ist nicht
und ich
17.
weiß, dass... Oh, die Dinge, die wir tun, nur um schön zu sein, das wurde auf jeden Fall gelesen.
Ja.
Ich glaube, es sind verschiedene.
Das ist ein bisschen länger, ne, mit den Dingen, die wir tun. Okay, also irgendwo...
Du wolltest, dass ich Nummer 17 sage, weil du wolltest, dass ich Nummer 17 lese?
Überhaupt nicht. Ich habe hab im Hinterkopf gehabt, dass Nummer 17 der Elefant ist, aber ich lag natürlich total daneben.
Der Elefant ist relativ weit vorne. Soll ich danach gucken?
Ja, achso, mein Elefant ist Nummer 17. Nicht Nummer 17.
Nummer 7
und nicht okay. Nummer 17.
Okay.
Mein Elefant.
Okay. Lese ich. Das ist übrigens das Gedicht, auf das ich, glaube ich, somit am allermeisten Rückmeldungen bekomme. So.
Ist es so? Mhm.
Weil meine Hypothese, und das können ja jetzt die Leute entscheiden, die zuhören, aber meine Hypothese ist, dass jeder einen Elefanten hat.
Mhm.
Und jeder einen Elefanten kennt. So. Okay. Eines Morgens wache ich auf und auf mir sitzt ein Elefant. Er ist zu schwer, um aufzustehen, also nehme ich mein Handy in die Hand. Vor allem, um mich abzulenken, weil ob man es glaubt oder nicht, selbst liegen tut irgendwie weh, wenn ein Elefant auf einem sitzt. Nur, wie erkläre ich, dass ich nicht aufstehe? Ich würde mich doch nur blamieren, zu sagen, dass ein Elefant auf mir sitzt, den niemand sehen kann, außer mir. Wenn ich das Aufstehen schaffe, dann versuche ich, was zu essen, aber ich bekomme nicht richtig Luft mit dem Elefant auf meiner Brust und außerdem, wer hat schon Hunger, wenn er Schmerzen hat? Und selbst wenn ich das Essen schaffe, fühle ich mich niemals satt, deshalb esse ich manchmal viel zu wenig und manchmal viel zu viel. Und das Essen schmeckt nie wirklich, es ist eher ein Ventil, nur wie erkläre ich das? Ich würde mich doch nur blamieren, zu sagen, es liegt am Elefant, den niemand sehen kann, außer mir. Und so ist das mit allem, mit großen und mit kleinen Sachen. Mit dem Elefant auf mir ist es schwer, mein Bett zu machen. Es ist schwer, sich bei Freunden zu melden. Es ist schwer, zum Sport zu gehen. Es ist schwer, das Haus zu verlassen, sogar schwer, einen Film zu sehen. Es ist schwer, die Blumen zu gießen. Es ist schwer, nach Hilfe zu fragen. Es ist schwer, mal aufzuräumen oder mit der Bahn zu fahren. Am besten geht es noch im Liegen. Aber stehen, laufen, reden... Es ist einfach nicht so einfach, diese Sache mit dem Leben. Und die Leute sagen mir, ich soll doch einfach öfter rausgehen. Sie sagen, ich brauche halt mal Sonne, ich soll einfach mal mit ausgehen. Sie können ja nicht wissen, auch weil ich ihnen nicht sage, dass ich, egal wohin ich gehe, einen Elefanten mit mir trage. Sie verstehen ja nicht, dass ich allein auf einer Waage, nicht 70 Kilo, sondern 4 Tonnen 70 Kilo habe. Und das Schlimmste ist von allem, nicht nur Elefant und ich, auch meine Scham steht mit auf der Waage. Wir drei stehen da zu dritt. Weil die Sache ist, dass nicht nur andere Menschen mir nicht glauben, dass ich einen Elefanten habe, ich glaube mir oft selber kaum. Ich glaube ja selber oft genug, dass es nur eine Ausrede, dass ich nur nicht gut genug bin, dass ich mich nur rausrede, weil wenn man was nicht sehen kann, dann heißt es doch, dass es das nicht gibt. Bestimmt bin ich nur faul oder dumm oder unproduktiv. Die anderen können das ja auch. Ich schaue mich um, vergleiche mich und ich sehe bei niemandem einen Elefant. Auch wenn ich weiß, das heißt ja nichts. Weil die ganzen anderen Leute, die sehen meinen ja auch nicht. Und das ist das Problem mit Dingen, die man nicht ausspricht. Deshalb habe ich diesen Text geschrieben über die Elefanten im Raum, in der Hoffnung, dass sich andere das dann vielleicht auch mal trauen.
Wann hast du zum ersten Mal einen Elefanten in deinem Leben gespürt? Schon immer, auch schon als Kind?
Ich glaube, es gibt unterschiedlich große, kleine, schwere, leichtere Elefanten. Ich glaube, es ist ja oft so ein bisschen so ein Ding von, wenn wir jetzt mal abgesehen sprechen von wirklich Leuten, die eine ganz, ganz schwere Kindheit haben. Ja, also das ist das mal, sei mal ausgenommen, die hatte ich zum Glück nicht, weil ich eine ganz tolle Familie habe. So. Und dann ist es aber ja oft so, dass wir irgendwie, du hast ja schon gesagt, ich bin auch in Schulen und ich arbeite viel mit jungen Menschen und rede viel mit jungen Menschen. Und ich habe oft das Gefühl, dass denen so Probleme so ein bisschen abgesprochen werden. Es ist so ein Ding von, ne, die, wenn die Ungerechtigkeit erfahren oder den ersten Liebeskummer, ist es so ein, ach, der erste Liebeskummer. Das, also ihr, ach, jung, ihr später, ja, na, später kriegt ihr ein bisschen Perspektive und so, ne? So diese Schwere, die man fühlt, wenn man noch jung ist, wird oft so ein bisschen belächelt als so, ja, später.
Es wird halt noch schlimmer. Das mag dir jetzt schlimm erscheinen, aber was dich noch erwartet, das wird halt noch.
Ja, aber ich glaube, dass das total, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich glaube, dass das total falsch ist, das so hinzustellen, weil wenn wir jetzt einen ersten Liebeskummer nehmen, ja, vielleicht ist später eine Trennung, wo du noch länger mit jemandem zusammen warst oder eine Scheidung oder wo noch Kinder involviert sind oder was weiß ich auch immer. Aber ich halte es für einen gravierenden Fehler, dass diese ersten Erfahrungen mit allem so runtergespielt werden. Weil du musst dir mal vorstellen, dein Herz bricht zum ersten Mal. Und es ist egal, ob es Liebeskummer ist oder ob es das erste Mal du checkst, wie ungerecht die Welt ist. Oder zum ersten Mal, weißt du, warum stehen denn die ganzen Leute, die ganzen jungen Menschen auf den Straßen und so? Weißt du, so dieser Schmerz von ersten Erfahrungen, der wird dann immer so ein bisschen runtergespielt. Und ich glaube, dass es das Gegenteil ist. So. Und deswegen sage ich ja auch oft so, dann wird auch oft Jugendlichen halt gesagt so, oder denen das Gefühl eher vermittelt, so hör mal den Erwachsenen zu, von denen kannst du was lernen und du hast noch nicht wirklich was zu sagen, du hast ja noch nicht viel Lebenserfahrung und so. Und ich halte das für komplett falsch.
Und du hast es auch oft gehört?
Ich glaube nicht so sehr gehört, aber das Gefühl, das man vermittelt bekommt, ist einfach so, was willst du mit 14 schon erlebt haben, worüber willst du denn schreiben? Mhm. Aber du kannst aber viel schreiben mit 14.
Na klar.
So, und das, ich glaube, ich hätte das, glaube ich, ein bisschen mehr hören können und hätte mich vielleicht dann auch schon ein bisschen früher getraut, Sachen zu veröffentlichen. Ja. Irgendwie. Kann schon sein.
Wann kam der Moment bei dir, als du jetzt vor knapp 2 Jahren tatsächlich rausgegangen bist damit?
Ja.
Also ich gehe mal davon aus, du hast immer schon geschrieben.
Ja.
Du hast gerne geschrieben.
Ja.
Und verdankst es auch deinem Opa, den erwähnst du auch.
Ja.
Was war an dem so besonders? Also warum war
alles
der Vorbild auch fürs Schreiben?
Mein Opa hat früher mir und, also mein Opa war so ein richtiger Bilderbuch-Opa, so ganz, ganz toll. Und
wie hieß der?
Rudolf.
Rudolf, okay.
Ja, fast krass in die Zeit. Und Opa hat mir und, ich habe noch einen kleineren Bruder, und er hat mir und meinem Bruder früher immer Geschichten erzählt. So, und zwar so richtig gut, ne? Und dann hast du ja die Opas, die auch so ganz toll halt vorlesen, ne? Geschichten vorlesen.
So richtig Märchenonkelstimme.
So richtig toll.
Ja.
Aber mein Opa hat die Geschichten nicht mal vorgelesen, sondern er hat sie sich alle selbst ausgedacht.
Ja.
So, und hat dann, und das waren unsere dann Tiere und Erlebnisse, die wir hatten, die hat er dann in die Geschichten reingeschrieben. Und dann, weißt du, ich weiß nicht, zum Beispiel Playmobil, mein Bruder hatte diesen kleinen Schwarzen Ritter damals. Und dann gab es den Schwarzen Ritter als Figur, zu dem wir auf die Burg gegangen sind und dann die Abenteuer erlebt haben und so weiter. Und mein Opa war so toll, der war viel besser als ich. So. Und der hatte aber, so, und dann hat er uns halt früher immer Geschichten erzählt. Und ich weiß, dass ich auch um die Zeit dann schon irgendwie diese so erste kleine Vierzeiler geschrieben habe, so mit Haus-Maus-Reim irgendwie so und irgendwie dann noch so ein bisschen Gras und eine Sonne oben rechts in die Ecke gemalt. So. Und ja, und mein Opa war aber, hat halt nie die Chance, ja, der hat halt sein ganzes Leben in so einem kleinen Dorf gelebt und hat halt nie die Chance, irgendwie ein Buch zu schreiben. Und er ist leider auch inzwischen in den Himmel umgezogen und auch schon einige Jahre, so dass er das irgendwie alles auch nicht mehr wirklich mitbekommen hat. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, dann widme ich ihm jetzt das Buch und die Tour, und man sieht ihn auch auf Tour, dann habe ich auch sogar Videos von ihm dabei.
Oh,
und
cool.
lese sein Lieblingsgedicht und so.
Welches
und
ist das von ihm?
Das ist keins von mir, weil er kannte ja, also von mir fast nichts. Es
richtig?
Ist von.
Stimmt.
Aber ich kann, also wenn du möchtest, nichts. Kann ich es trotzdem
ja, klar.
lesen.
Für welches
ich
ist
muss
es,
ich brauche nur eine Minute, um es.
Genau.
Es heißt, es ist alles nur geliehen von Heinz Schenk.
Es ist der Heinz Schenk aus Hessen.
Das ist, ich weiß nicht, ob er aus Hessen ist,
das
aber der
Apple, weil
Sänger,
der früher eine Fernsehsendung hatte.
Das war das vor meiner Zeit.
Ja, das war definitiv vor deiner Zeit, klar. Da gab es eine Fernsehsendung, die war sehr volkstümlich und da wurde immer Appleboy und Handkäse irgendwie gereicht.
Das kann
und das
gut
war sehr
sein.
Volkstümlich. Das war Heinz Schenk. Und er hat immer so gebabbelt, schon. Das war der Heinz Schenk.
Das
ja, wie, der hat immer so hessisch gebabbelt. Ist es ein Hesse, weißt du das?
Das wusste ich nicht. Guck mal.
Vielleicht ist dein Opa mit dem zur Schule gegangen, mit Heinz Schenk.
Ich glaube nicht, das hätte er mir bestimmt erzählt.
Ja?
Aber
ja,
ich erinnere mich,
schön.
Dass er dieses von diesem Gedicht erzählt hat.
Okay,
das ist so schön, ich liebe es.
Okay.
Es ist alles nur geliehen, hier auf dieser schönen Welt. Es ist alles nur geliehen, aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles nur geliehen, jede Stunde voller Glück. Und musst du eines Tages gehen, lässt du alles hier zurück. Man sieht tausend schöne Dinge und man wünscht sich dies und das. Alles, was gut ist und teuer, macht den Menschen heute Spaß. Jeder will noch mehr besitzen, zahlt er auch sehr viel dafür. Keinem kann es etwas nützen. Es bleibt alles einmal hier. Jeder hat nur das Bestreben, etwas Besseres zu sein, schafft und rafft das ganze Leben. Doch was bringt es ihm schon ein? Alle Güter dieser Erde, die das Schicksal dir verehrt, sind dir nur auf Zeit gegeben und auf Dauer gar nichts wert. Darum lebt doch euer Leben, freut euch auf den nächsten Tag. Wer weiß auf dieser schönen Erde, was der Morgen bringen mag. Freut euch an den kleinen Dingen, nicht nur an Besitz und Geld. Es ist alles nur geliehen, hier auf dieser schönen Welt.
Guck Och. Mal, auch in alten weißen Männern steckt eine klare Lösung. Quod erat demonstrandum.
Also. Das ist so schön, dieses Gedicht. Und das verbindet mich so mit meinem Opa. Ich finde das auch, das auf Tour zu lesen, das ist so. Oder auch das hier lesen zu dürfen. Weißt du, um nochmal über meinen Opa zu sprechen, immer, dass er noch so eine Bühne bekommt, dass er im Fernsehen läuft. Jetzt ist doch der Wahnsinn. Weißt du so? Dass er irgendwie gezeigt wird und seine Lieblingstexte nochmal so stattfinden dürfen. Das ist, ich hoffe, er sieht's.
Und er hat es der kleinen Clara auch dann vorgelesen. Und fandest du es damals auch schon gut? Du hast es vermutlich ja noch gar nicht so richtig verstanden, aber es hat einen Eindruck hinterlassen.
Ja, also das hat er mir nicht vorgelesen, als ich 6 war, sondern dann eher, als ich irgendwie 15 war oder so. Da habe ich das schon ein bisschen verstanden. Aber früher die Geschichten, das war also seine eigenen, das war natürlich das Highlight. Ich habe auch immer gesagt, du musst ein Kinderbuch schreiben, aber dazu kam es leider nicht mehr.
Du hast dann, und jetzt sind wir bei dem ersten Gedicht, das wir vorhin von dir schon auch gehört haben, du hast dann eine 100-Tage-Challenge gemacht und du hast einfach gesagt, ich poste jetzt 100 Tage hintereinander einen meiner Texte, jeden Tag. Das braucht ja Mut erstmal. Wo kam das her in der Sekunde? Also wie kamst du darauf? War das Langeweile? Wolltest du berühmt werden? Hast du dich nach Weltruhm gesehnt?
Ich, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht so ganz, was in mich gefahren ist damals. Ich war sehr alleine, weil das war kurz nachdem ich ich wohne ja inzwischen halb in Berlin und bin da halt gerade nach Berlin gezogen und hatte niemanden da. Ich glaube, das werden auch einige kennen, ob aus jetzt oder aus früheren Zeiten, wenn man alleine in eine andere Stadt zieht.
Und dann noch eine Großstadt.
Und dann noch eine Riesenstadt.
Es ist anonym, egal wie viele Menschen da rumlaufen.
Total. Es ist einfach, ich war auf jeden Fall, also ich hatte halt niemanden, ne? So.
Und du liebst ja auch dein Gießen, oder? Wie heißt der Ort? Leinen? Oder wie heißt der Ort, wo du aufgewachsen bist?
Linden.
Aber nicht Leinen, sondern Linden. Du liebst einfach auch dein Linden.
Ja, und mein Gießen und meine Leute da und so. Das ist einfach, es ist so wirklich nicht einfach am Anfang, wenn man irgendwo neu anfängt und ankommt. Und ja, und deswegen, ich saß da irgendwie in meinem kleinen Zimmer und ich versuche daran zu arbeiten, aber ich bin sehr ein Alles-oder-Nichts-Mensch. Mir fällt so Mitte und Balance fällt mir ganz schwer. So, ich bin so ein typischer, jetzt habe ich schon 5 Kekse gegessen, jetzt heißt den Rest der Packung auch noch.
Aber Kekse kann ich auch.
Oder aber auch in jeder Art und Weise, ne? So entweder richtig Sport und dann 4-5 Mal die Woche oder jetzt gerade gar nicht mehr. Und ich versuche dran zu arbeiten, weil ich Leute mit Balance eigentlich sehr bewundere. Aber ich bin oft so ein Alles-oder-Nichts-Mensch. Und so kam dann diese Challenge auch zustande, dass ich gesagt habe, so, weil ich hatte schon länger das Gefühl, ich würde eigentlich gerne die Sachen teilen, weil ich würde eigentlich gerne Leuten das zeigen. Aber ich habe mich irgendwie nicht richtig getraut. Und dann denkt man ja, man hat ja lustigerweise auch nicht Angst vor, das kennst du vielleicht auch, nicht Angst vor den fremden Leuten, die das sehen, sondern man hat erstmal Angst, was sagen die eigenen Leute.
Ey, mega unangenehm. Ohne Witz.
Super unangenehm.
Ich verstehe es auch nicht, wenn einer einen Song schreibt und zum allerersten Mal präsentiert er einen Song und geht dann ins Wohnzimmer und spielt es den Eltern vor. Ich kann es noch nicht mal ab, wenn irgendjemand, den ich kenne, im Publikum ist, wenn ich irgendwas auf der Bühne mache.
Als wenn meine Familie war auch im Publikum einmal und bei der Tour jetzt und ich, das war das Schwierigste, da war ich am aufgeregtesten. Ja. Egal, wenn wer auch immer, welche Journalisten oder Influencer im Publikum sitzen, ist alles nicht so schlimm, wie wenn die eigene Familie da sitzt. Naja, auf jeden Fall, wie kamen wir da jetzt drauf?
Also es geht um diesen, sag ich mal, deinen Impetus, dass du wirklich jetzt angefangen hast,
genau,
zu schreiben.
Ja, genau.
Es sollte
also
auch jemand
richtig
sehen.
Ne, es brauchte auf jeden Fall Mut, so, und ich war dann aber so, dieses Alles oder Nichts Ding, ich brauche dann manchmal so eine Challenge, die ich mir setze, so. Und dann muss ich sagen, und dann kann die auch nicht so sein, ach, ich poste jetzt mal vielleicht dann mal was, sondern ich muss dann Klarheit haben, ich muss dann sagen, okay, 100 Tage lang ziehst du das jetzt durch. So, ich habe auch dann manchmal schon früher so, keine Ahnung, 3 Monate Handypause gemacht oder so. Das funktioniert auch. Das funktioniert für mich, also Handypause so im Sinne von Instagram-Pause, ja, ich muss immer noch erreichbar sein, so. Aber jetzt geht das natürlich nicht mehr so gut. Aber das funktioniert für mich besser, 3 Monate nicht auf Instagram zu sein, als am Tag 10 Minuten auf Instagram zu sein. Mhm. Es ist einfach schwer Balance. Und so war das damals auch. Ich habe gesagt, ich ziehe das jetzt durch, 100 Tage, zack.
Auch in mir steckt ein bisschen eine klare Lösung, glaube ich. Denn entweder esse ich die ganze Tafel Schokolade oder gar nichts. Nee, ich esse lieber nichts
als ein Stück.
Es bringt mir gar nichts.
Denn?
Ein Riegel. Weißt du, ich bewundere ja Menschen, die das können.
Ich verstehe es auch.
Nee. Aber da macht dieses Extrem auch total
Sinn. Ja, und so war das mit der Challenge auch.
Was hast du dir vorher schon für Challenges mal gestellt selber?
Oh, ich mag schon so ein bisschen mich herauszufordern. Ich habe mal zum Beispiel nicht süß essen, habe ich mal auch so Fastenzeit, so 7 Wochen oder so, nichts Süßes essen oder ach, keine Ahnung, schon verschiedene Sachen, auch so sportliche Sachen. Ja, immer mal. Ich finde so Challenges eigentlich ganz cool.
Marathon gelaufen schon?
Nee, ich habe Bandscheibenvorfall gehabt mit 19, also richtig, richtig früh, und seitdem kann ich nicht mehr joggen, leider.
Okay.
Aber vielleicht ist es auch eine gute Ausrede.
Ja,
Spaß. Ja.
Verlässt du gerne deine Komfortzone?
Ich lebe sehr viel außerhalb meiner Komfortzone.
Und das kann ich ja mal nicht so nachvollziehen, weil das ist ja ein Widerspruch in sich. Wir bewegen uns ja innerhalb einer Komfortzone, weil wir uns da wohlfühlen. Wer geht schon freiwillig dahin, wo es weh tut?
Keine Ahnung. Ich muss dir auch, jetzt sind wir wieder bei der Ehrlichkeit, ich muss dir auch sagen, ich habe das Gefühl, ich lebe ein bisschen, also ich sehne mich gerade ein bisschen danach, wieder ein bisschen mehr innerhalb meiner Komfortzone zu leben. So. Aber es macht mir, also ich brauch so ein bisschen beides.
Ja.
Es ist schon so, dass ich sehr viel Freude daraus ziehe, zu wachsen und neue Dinge zu erleben. Ich bin ein super neugieriger Mensch. Also ich würde, du kannst mir glauben, ich würde lieber über dich reden als über mich. So, weil es einfach so, und so geht mir das mit den meisten Menschen. Wenn ich irgendwo am Fenster stehe und ich sehe die Leute unten vorbeilaufen, denke ich bei jedem Menschen, was hat der für eine Geschichte?
Ja.
Wenn ich über Berufe rede, würde ich bei jedem gerne mal einen Schnuppertag machen, weil ich gerne, ne, so.
Du müsstest meinen Job machen. Du willst
eigentlich
meinen Job. Klar, du willst meinen Job, das ist alles.
Hört mir hier irgendjemand? Holt mich hier raus und gebt mir einen Podcast. Nein, aber so. Irgendwas, also da, genau, und, und dieses, dann erlebe ich sehr viel aus Vorfreude und aus Zielen, so wie viel kann ich schaffen, wie viele Menschen kann ich erreichen, wie tief kann ich diese Menschen erreichen, bin ich nur irgendein Video, über das sie swipen, oder bin ich etwas, was bleibt, so, das ist einfach so, ist schon sehr viel, so dass ich gerne. Es ist einfach in meiner Natur, glaube ich, so, dass ich gerne rausgehe und mehr mache und so. Und auch da sage ich gar nicht, dass es unbedingt gut ist. So, ich lerne immer mehr, so, es ist auch gut, sozusagen Sicherheit und Geborgenheit und Wurzeln und Ruhe sind auch wichtig. Das lerne ich jetzt, wo ich praktisch auf der anderen Seite des Extrems stehe. Und so, ja.
Und du bist gern in der Natur. Also das ich ist ja eigentlich Natur. Dein Ding. Genau. Und jetzt bist du aber irgendwann nach Berlin gezogen. Und ich gehe mal davon aus, du hast bestimmt als Jugendliche gesagt, ich will mein Leben lang nie nach Berlin ziehen.
Richtig.
Wer hat dich gezwungen?
Niemand hat mich gezwungen. Das war wieder ich, die aus ihrer Komfortzone rausgegangen ist. Es ist einfach, ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, so, ne, ich sage ja auch nur, ich lebe halb in Berlin. Also ich lebe ja nach wie vor halb in Linden oder in Gießen, wie auch immer. Weil ich die Natur, also neben meinen Freunden, meiner Familie, die Natur und Tiere auch halt unglaublich liebe so und mir fehlt das einfach in Berlin. Aber ich muss auch sagen, dass ich Berlin inzwischen durch diese Neugierde und die ganzen verschiedenen Menschen und alles, was man hier erleben kann und wie historisch und inspirierend diese Stadt auch ist, so ich das auch sehr, sehr schön finde. Aber ich brauche irgendwie so, ich mache das Best of Both Worlds Modell aktuell. Aber eigentlich lebe ich in der Bahn, das ist die klare Antwort.
Ja. Eigentlich lebe ich in der
Grüße
Bahn.
Grüße an die DB.
Wir waren noch bei den Elefanten, die ja wirklich jeder von uns auch im Leben hat. Und wir waren eigentlich bei der Frage, genau, wann diese Elefanten zum ersten Mal bei dir kamen. Also du hast erzählt, es gibt einfach wirklich schwere Sachen, die du mit dir rumträgst. Mhm. Ist auch Depression dabei?
Nicht nur diagnostizierte. Und
aber
ich glaube,
eine gefühlte oder nein? Schwermut ein bisschen?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass ich eine Depression habe. Okay. Aber ich glaube, das ist einfach, ich finde, es ist nicht so einfach, ein Mensch zu sein in dieser Zeit. Ich will auch gar nicht nur für meine Generation sprechen, so ich glaube, jede Generation hat ihre Schwierigkeiten auch in dieser Zeit so, aber ich erinnere mich interessanterweise sehr genau an einen Moment, der circa 2013 gewesen sein muss, als ich in der Schule saß im Geschichtsunterricht und wir halt Zeug gelernt haben so und ich sehr bewusst den Gedanken hatte, crazy, ich bin kein Zeitzeuge für irgendwas. In meinem Leben passiert gar nichts, weil ich bin 99 geboren. Du musst dir vorstellen, so ich habe gedacht, oh, meine Eltern, Mauerfall, meine Großeltern, Krieg und so weiter. Und bei mir ist einfach gar nichts passiert. Ist natürlich eine dumme und naive Aussage gewesen, weil auch in der Zeit war in der Welt viel los. Ja. Aber in meinem Empfinden als 14-Jährige und in Deutschland geboren, in den 14 Jahren war nichts passiert, was ich für Zeitzeugen relevant gehalten hatte. Ja. So, und dann
was
kam
für ein Glück.
Eine Krise, also dann kam 2015 natürlich. In Anführungszeichen Flüchtlingskrise. Ich finde Flüchtling ist inzwischen schon ein bisschen schwieriges Wort, so Schutzsuchendenkrise. Dann hatten wir Fridays for Future, auf einmal waren wir alle auf den Straßen. Dann hatten wir hatten Brexit, wir hatten Trump, dann hatten wir Corona. Dann hatten wir AfD-Gründung, dann hatten wir Krieg in Europa. Wir hatten alles innerhalb der letzten 10 Jahre. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach, plus natürlich alles begleitet von Social Media und allem, was damit kommt, mentale Gesundheit, riesiger Vergleichsdruck und so weiter, dass wir einfach, ich finde es nicht so leicht, in dieser Zeit zu leben. Und ich will das, wie gesagt, nicht nur auf meine Generation beziehen, sondern ich glaube, das ist für alle einfach nicht so leicht und dafür muss man...
Deswegen, ja, das geht bis zu den Boomern geht das, die sich nämlich erinnert fühlen an das, was sie Schreckliches im Zweiten Weltkrieg
absolut,
erlebt haben.
Absolut, deswegen
also,
will ich auch...
Du, das geht durch alle Generationen.
Richtig, und deswegen sage ich auch so, ich finde wirklich explizit, der Elefantentext ist kein Text über Depressionen, sondern ich glaube, dass jeder einen Elefanten hat.
Ja.
Und das muss keine Depression sein, das muss nichts Diagnostiziertes sein. Jeder hat irgendwas, was gerade ein bisschen schwer ist und was man ihm ein bisschen leichter machen könnte.
Jeder hat Rucksack. Jeder hat einen Rucksack dabei. Ich kam auch jetzt nur auf das Thema Depression, weil du vielleicht den schwarzen Hund kennst. Also Menschen, die Depressionen haben, sprechen immer von dem schwarzen Hund, der quasi auf ihren Schultern sitzt. Das hat für Außenstehende durchaus etwas Verharmlosendes. Mhm. Aber für Betroffene ist das so ein Horrorbild eigentlich. Dieser schwarze Hund, der dich drückt. Deine Elefanten sind ein bisschen schwerer als der schwarze Hund. Ich fühlte mich nur daran erinnert. Ja. Man hätte auch immer den schwarzen Hund einsetzen können. Ja. Und dann wäre es 1a die Beschreibung von depressiven Menschen gewesen. Deswegen kam ich einfach nur drauf. Eine der schwierigen Sachen in Social-Media-Zeiten aufzuwachsen, das ist, sich zu vergleichen. Mhm. Wie ist es bei dir heute? Mhm. Instagram, auch du folgst Menschen, InfluencerInnen. Dieser Druck, spürst du den wirklich? Denn aus deinen Texten wissen wir ja, dass du theoretisch über den Dingen stehst und dass du es dass du es einfach durchblickt hast. Weißt
das, das sind zwei sehr unterschiedliche Sachen. Also, ne, das ist ja der große Unterschied zwischen etwas verstehen und etwas wissen. Ne? So. Ja, also, ich stehe auf gar keinen Fall über den Dingen.
Nein.
Ich hab's in der Theorie durchblickt, so wie jeder andere. Wahrscheinlich jeder einzelne Mensch, der zuhört, weiß zum Beispiel, dass es gut wäre, wenn er weniger Bildschirmzeit hätte. Mhm. Und jeder jeder einzelne Mensch, der zuhört, wird trotzdem heute und morgen wahrscheinlich wieder zu viel Bildschirmzeit
ja,
haben.
Das hat ein bisschen mit Sucht zu tun natürlich, die sehr clever sozusagen induziert wurde durch Konzerne und so weiter. Sie haben uns ja süchtig gemacht. Aber natürlich sich zu vergleichen mit anderen, die machen den schönsten Urlaub.
Ja.
Die hat so eine tolle Nase und so tolle Haare und so eine tolle Haut. Und oh Gott, wenn ich bei mir in den Spiegel gucke. Das ist ja im Prinzip die Geißel unserer Zeit. Ja, also dieses nach außen schauen, sich zu vergleichen. Aber davon bist du weg?
Nein.
Ach, immer noch nicht?
Nein.
Und es gibt's ja nicht.
Du hast gehofft, ich hätte jetzt das Rezept, oder was?
Überhaupt nicht. Ich habe selber eine Freundin, die ist knapp über 30 und so weiter. Und die sagt, ey, ich weiß, dass mir Instagram nicht gut tut, aber ich muss trotzdem gucken.
Ja.
Und ich vergleiche mich immer noch mit denen. Und sie weiß es eigentlich, aber sie schafft es nicht.
Aber ich glaube, das geht uns doch allen so. Wir wissen so viele Sachen und trotzdem, und es wäre einfach nur Lüge. Und die Sache ist auch, guck mal, wenn ich über den Sachen stehen würde und wenn ich diese ganzen Probleme nicht hätte und wenn ich mir die Gedanken nicht machen würde und wenn ich mich nicht selber vergleichen würde, dann könnte ich auch die Texte nicht schreiben.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch, ich schreibe ja einfach über das, was mich bewegt. Und
dadurch, na gut, aber es blieben noch viele Probleme übrig. Also
bleiben immer irgendwelche Sachen übrig, aber es ist definitiv auch bei mir so, dass ich mich vergleiche. Ich versuche natürlich auch, es weniger zu machen. Es gibt ja inzwischen auch viele, das muss man ja auch sagen, es wird immer so viel auf Social Media geschimpft. Es gibt auch viele Leute, die versuchen, gute Sachen zu bewerkstelligen auf Social Media so. Und es gibt viele Leute, die sich auch sehr realistisch zeigen, die sich sehr real zeigen in den sozialen Medien. Das ist ja dann auch echt eine Sache, von wem folgt man. Aber trotzdem ist es einfach nicht zu bestreiten, dass es nicht so leicht ist, sich auf Social Media zu bewegen. Aus verschiedenen Gründen. So, bei mir ist dann noch der Hass, der dazukommt, oder Sexismus, der dazukommt und so viele Sachen.
Ja, sag mal, dieser Hass.
Ja.
Also, du bist wirklich krassen Kommentaren schon ausgesetzt, über die man als Außenstehender, der davon nicht bedroht ist, nicht gemeint ist, auch wirklich lachen muss. Also es sind aber wirklich absurde Sachen.
Wenn ich nicht darüber weine, dann lache ich auch manchmal darüber.
Ja, du hast hinten ein paar abgedruckt, auch in deinem Buch natürlich.
Ja, ich habe meinem Verlag gesagt, ich würde gerne auf der letzten Seite im Buch eine Doppelseite abdrucken mit den echten Screenshots von den schönsten und den schlimmsten Kommentaren. Ja.
Ah ja, da ist sie. Und da ist wirklich, also von einer Vergewaltigung, du sollst vergewaltigt werden.
Ja.
Ja, das ist schon mit das Schlimmste, oder bitte ritze nicht quer, einmal richtig bitte. Also das hast du, das ist schon hart. Ich sag mal so, wenn man in dem Fall drüber steht, dann weiß man das einzuordnen, dann kann man das auch an sich abprallen lassen. Aber das ist nicht einfach, oder?
Also es ist an manchen Tagen leichter und an manchen Tagen schwerer. Ich muss auch sagen, nur um das Bild jetzt einfach nicht zu verziehen, so, ich habe inzwischen eine ganz tolle Community und das 98% der Sachen, die ich bekomme, sind positiv und Liebe und Unterstützung.
Genau.
So. Aber trotzdem kennen wir auch alle 100 positive Sachen gehört, eine negative, was bleibt hängen, die negative. So.
Das erzählen alle, das erzählen erfolgreiche Autoren, das erzählen erfolgreiche MusikerInnen. Weißt du, die erzählen das selber alle. Es ist dieser eine einzige Kommentar.
Ja.
Und der kommt vielleicht von irgendeiner Person aus Australien.
Ja.
Verstehst du? 40.000 Kilometer entfernt oder 30 oder 20.000 Kilometer entfernt.
Ja.
Und der bleibt haften. Und er macht mit dir innen etwas. Und das ist harmlos.
Ja.
Aber sowas, das ist ja schon fast Bedrohung. Andere Personen, wenn du jetzt in der Politik wärst, würdest du vom LKA Personenschutz bekommen.
Ja.
Ja, ohne Witz.
Ja, die sind sicher auch noch mal mehr ausgeliefert. So, ich merke ja, wie der Hass ansteigt, wenn ich mich politisch äußere. Ne? Es ist ja nun mal so, ich habe ja, hast du ja eben schon gesagt, eine sehr große Bandbreite an Themen, so, die viele persönliche Themen sind, gesellschaftliche, aber teilweise halt auch politische. Und ich merke schon, wie der Hass größer wird, wenn ich mich in irgendeiner Weise politisch äußere. So.
Mhm.
Und deswegen ist es bestimmt dann auch noch mehr.
Wie war das bei dem, also einige von diesen wirklich krassen Kommentaren waren sicherlich auch Reaktionen auf deinen Nazi-Döner-Text, den mittlerweile sicherlich so einige kennen. Aber der ist jetzt auch gar nicht so lang. Den können wir eigentlich nochmal vielleicht kurz vortragen.
Ja.
Weißt du gerade, welcher das ist?
Warte, ich habe ihn schon.
Ah, du hast ihn schon. Alles klar, sehr gut.
Faschistendöner heißt
er. Faschistendöner ist es, genau.
Zwei Nazis treffen sich heimlich im Dunkeln, damit keine Menschen sie sehen. Sie wollen nämlich gerne einen Döner essen gehen. Nun ist Döner ja nicht deutsch, daher wäre es ein Skandal, sähe man zwei Nazis in einem Dönerlokal. Ein guter Nazi ist kein Döner, das wäre ja Verrat. Ein guter Nazi isst von früh bis spät Kartoffelsalat. Unsere zwei Nazis aber, die wollen es riskieren. Sie sagen sich, in diesem Fall muss man differenzieren. Vielfalt ist schlecht, bei Sexualität und Pässen. Aber doch nicht bei unserem Lieblingsessen. Es wird riskant, das ist ihnen klar, aber sie schmieden einen Plan. Den Döner vorbestellen, dann hält einer Wache, der andere bezahlt. So der Plan. Doch als sie dann da sind, müssen die beiden direkt wieder gehen, weil sie vor dem Döner einige ihrer Parteikollegen sehen. Und so liegen sie dann traurig und hungrig später abends im Bett und denken, vielleicht wäre Vielfalt ja doch eigentlich ganz nett. Und so leisten Döner ihren Beitrag gegen Faschisten. Sie schmecken einfach zu gut, selbst Nationalsozialisten. PS, um hier ein anderes Problem direkt mitzuthematisieren, das macht es praktisch noch schöner. Wir reden in diesem Gedicht von einem Falafel-Döner.
Wann hast du dich hingesetzt an den Schreibtisch und hast das Gedicht geschrieben?
Das war im Januar 24 nach den Recherchen. Mhm. Ja, da war das viel in meinem Kopf.
Ja.
Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich möchte auch was dazu sagen.
Ist für dich das mittlerweile auch schon so ein richtiger 9-to-5-Job? Schreibst du jeden Tag? Mhm.
Ziemlich. Mhm. Da ich gerade wirklich komplett flach gelegen habe, da habe ich zum Beispiel krank. Also genau, ich finde es ja faszinierend, dass du sagst, du hörst es nicht. Ich bin gespannt, was die Leute sagen, weil ich habe das Gefühl, ich höre es bei mir richtig dolle, dass ich noch nasal klinge. Wie auch immer. Auf jeden Fall, was war deine Frage?
Es das war, ob du
haben
jeden
wir Tag die Aufmerksamkeitsspanne.
Zunächst mal, genau. Nee, 2 Sekunden waren schon vorbei. Also ist also die Antwort, wirklich, bitte nur 2 bis 3 Sekunden antworten. Da muss ich schneiden, weißt du. Du musst deine Sätze auch gar nicht mehr beenden.
Genau,
Clara.
Genau. Du kannst immer wirklich direkt reinschneiden.
Du kannst auch wirklich beim letzten Wort abbrechen. Genau. Du machst das aber auch manchmal in deinen Gedichten, oder? Dass das mitten im, also nicht mitten im Satz, aber dass das Ende des Satzes nicht mehr komplett zu hören ist, oder?
Ich hoffe nicht.
Ach, okay, dann habe ich das verwechselt. Ich dachte, du hättest das auch mal gehabt.
Es kann sein, dass ich mal bei einem relativ knapp am Ende abgeschnitten habe oder so, aber eigentlich hört man bei mir alles, okay, sollte.
Ja.
Jetzt habe ich schon zum zweiten Mal die Frage, ob ich jeden Tag schreibe,
wieder.
Also ich schreibe eigentlich schon jeden Tag. Es gibt ja bei den AutorInnen wirklich sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt ja die sehr, sagen wir mal, nach oben verbundenen, spirituelleren Ideen von mich trifft die Kreativität wie ein Blitz und dann schreibe ich und dann kommt das von oben durch mich und, und dann sitze ich wieder 2 Jahre da und es passiert nichts.
Ja.
Und dann gibt es den Fitzek-Ansatz, Fitzek schreibt wie ein Bürojob.
Und das machen eigentlich, glaube ich, so die meisten, auch international erfolgreichen Bestseller-Autoren und Krimi und so weiter,
ja.
Die schreiben richtig als Job.
Ja.
9 Uhr bis 17 Uhr.
Vielleicht ist es auch eine Kombi aus beidem, wenn man jetzt auch zum Beispiel denkt, J.K. Rowling oder so, die hatte ja Harry Potter in der Bahn als Geistesblitz auf einmal so, aber dann hat sie natürlich auch, glaube ich, jeden Tag im Café geschrieben.
Mhm.
Ich weiß es nicht, man muss halt auch nochmal sagen, dass es natürlich ein Unterschied ist zwischen jetzt einem Roman, den ein Fitzek schreibt, und irgendwie diesen Texten, Hoffnungstexten, wie auch immer wir sie nennen wollen, die ich schreibe. So, ich muss mich ja nicht jeden Tag hinsetzen und einen Charakter weiterspinnen. Zumindest noch nicht.
Nein.
So, deswegen, ne, dass ich, bei mir ist es so ein Mittelding. Ich versuche jeden Tag zu schreiben, aber ich schreibe immer, wenn mir was einfällt und wenn ich das Gefühl habe, ich habe nichts zu sagen,
dann
sage ich manchmal auch einfach nichts. So, weißt du, was ich meine?
Ja,
das ist irgendwie, manchmal ist es auch so ein Ding, ich habe gerade in den sozialen Medien ist ja auch so ein Ding, dass nochmal jeder nochmal was dazu sagen muss.
Ja.
Und nochmal was dazu sagen, auch wenn es schon sehr oft gesagt wurde. Ich will mich da gar nicht rausnehmen, so, aber manchmal versuche ich auch, wenn ich nichts zu sagen habe, einfach nichts zu sagen. Und wenn ich was zu sagen habe, dann setze ich mich halt hin und dann sitze ich in der S-Bahn und tippe wie eine Wildgewordene oder laufe durch die Straße oder renne aus der Dusche und schreibe irgendwas auf.
Ey, Dusche, beste Ideen, oder? Aber es macht, hat auch einen Sinn. Es hat auch irgendwas Physiologisches, weil oben die Hirnrinde warm und weich wird, dann fließen irgendwelche Dinge besser. Ich wirklich unter der Dusche, weil man eben so fokussiert ist auf was anderes.
Ich glaube, dass es die Sache ist, dass das einzige Mal ist, dass wir Langeweile haben, dass wir keine Ablenkung haben. Und deswegen kommt es. Ja. Deswegen kommt es hinterm Steuer.
Mhm, genau.
Oder
ja, weil man
unter
in
der
Automatismen
Dusche
drin ist.
Richtig. Und hinterm Steuer noch weniger, weil wir da ja meistens auch schon Podcast hören oder Musik. Und unter der Dusche kannst du relativ schlecht noch, also wenn du kannst dir super laut Musik anmachen und mitkrölen.
Es gibt
aber
auch Duschradios.
Das ist der eine Moment eigentlich, wo man Langeweile hat. Und ich glaube, bei Langeweile ist die eigentlich größte verborgene Macht, die wir haben.
Oder? Und dann kommt was. Unter der Dusche. Weil du gesagt hast, auch irgendwie Hoffnung, es geht ja auch um Hoffnung ganz viel. Und die 94 fand ich auch total schön. Also ich lese nur den ersten Satz, glaube ich, vor. Ne, das ist, glaube ich, so lang.
Wenn
hoffnungsvoll sein für dich gerade schwer ist, dann musst du vielleicht verstehen, etwas kann auch existieren, wenn du nicht daran glaubst. Ein hoffnungsvoller Gedanke, ich glaube, so heißt dieses Gedicht. Wie schreibt es sich mit Liebeskummer eigentlich?
Hervorragend.
Ist es der Klassiker, dass man einfach wirklich, man ist voller Gefühl und voller extremer Gefühle und man möchte alles herausschreien. Also ist das letztendlich für eine Schriftstellerin wie dich, ist das letztendlich auch ein Geschenk? Also es ist kein schönes Geschenk.
Ja, natürlich. Also ich glaube, also mein persönliches Leben ist mir immer wichtiger als mein berufliches Leben. Also ich glaube, ich möchte immer lieber ein glücklicher Mensch sein als ein erfolgreicher Mensch sein. So. Mhm. Ich möchte auf keinen Fall, ich weiß nicht, ob du Elizabeth Gilbert kennst, das ist so eine meiner
Eat, Pray, Love geschrieben.
Ich glaube, sie ist sehr viele, stempeln sie ab, als sie so, ach, die hat diesen Julia Roberts Film da geschrieben, aber die hat so viele tolle Bücher noch über Kreativität geschrieben und so, und ich finde das einfach unheimlich spannend, wie sie über Kreativität denkt.
Ja, was hast du von ihr mitgenommen?
Sie sagt halt, sie geht ganz viel, nämlich das geht halt auf das an, was du sagst. Sie geht ganz gegen dieses Bild von dem Suffering Artist.
Ja.
Ne? Also diese Idee, dass man nur ein guter Künstler sein kann, wenn man depressiv ist und irgendwo in der Ecke sitzt.
Mit schlechter Kindheit.
Und allem trüb und bei Regenwetter.
Am besten bist du am intensivsten als Schauspieler, wenn du eine schlechte Kindheit hast, die du verarbeiten kannst jetzt.
Ja, und die redet ganz, obwohl sie auch sehr viel erlebt hat, aber sagt ganz klar, geht ganz klar dagegen und sagt, man kann ein glücklicher und trotzdem guter Künstler sein. Und das möchte ich auch. Trotzdem ist es natürlich so, also ich glaube, wenn es mir ganz schlecht geht, dann habe ich auch keinen Bock zu schreiben. Dann nicht. Aber wenn man natürlich Sachen aufzuarbeiten hat, und ich habe ja schon gesagt, so Schreiben ist mein Mechanismus, wie ich mit der Welt umgehe, so wie andere dann zum Fußball gehen oder zum, keine Ahnung, singen, Songs schreiben, was ich auch immer. Ist Schreiben halt mein Mechanismus, wie ich alles verarbeite.
Und extremer, Schreiben ist heilen.
Ja, 100% für mich.
Weißt du, Schreiben ist heilen.
Oh, habe ich das gesagt?
Ja, siehe Intro 2.
Ah.
Ach so, Schreiben ist heilen. Ich glaube, dass du es gesagt hast. Oder geschrieben hast. Ich meine so. Intro 2 ist ja sehr kurz. Ich weiß, dass ich noch längst nicht fertig bin mit Heilen.
Ja.
Ich wickle Tesa um meine Tränen und verpacke sie in Zeilen.
Okay, ja.
Ist also
Schreiben ist Heilen, das war so poetisch. Ja, sowas in die Richtung.
Ja, das kann ich auch. Sollte ich mir das ausgedacht haben? Schreiben ist Heilen. Ja,
ein bisschen schon.
Vielleicht habe ich es auch nur deinen Zeilen entnommen.
Für mich ist es das.
Aber ich meine definitiv, man merkt es ja auch.
Ja, ja, und es ist ja auch, das ist ja auch das, was die Leute mir zurückmelden, weil wir jetzt eben so schlecht gesprochen haben. So die Leute, die mir schreiben, die schreiben mir, es stand mir gerade wieder eine gegenüber, so die sagt, du wirst mir das nicht glauben, aber dein Buch hat mein Leben gerettet. So, die sagen so, ich habe überlegt, ob ich noch auf dieser Welt sein will und habe den Text von dir gefunden. Dann sagen Leute, ich habe den Text meiner Familie gezeigt, jetzt verstehen die den Elefantentext, jetzt verstehen die mich endlich, wie es mir geht. Ich lese es im Entzug, ich lese es in der Schule, ich lese es im Gefängnis, ich lese so, das ist ja eigentlich viel mehr. Also ja, für mich ist Schreiben heilen, aber dass das für die heilen ist, das ist doch das, was ich immer noch nicht verstehe.
Viele sind einfach mit sich alleine. Und das ist ja das Schöne, wenn Menschen auch zum Beispiel ganz oft über ihre Depressionen sprechen. Sofort sind alle Ohren offen. Mhm. Sofort von überall. Danke, danke, dass du darüber gesprochen hast. Weißt du, weil die Menschen, du sagst, jeder hat ja seine Elefanten. Die Menschen freuen sich, wenn jemand, und oft ist es eine prominente Person, einfach es ausspricht. Weil du damit das Gefühl hast, ich bin nicht alleine. Mhm. Und das ist es gut. Und deswegen ist es eigentlich auch kein Wunder. Und du hast ja wirklich eine Vielzahl an unglaublichsten Reaktionen schon bekommen. Ja. Also, dass du in der Schulunterricht gelesen wirst, das ist schon mal ein ganz großes Kompliment. Ja. Das ist schon mal toll. Ja. Menschen, die dir schreiben, ich hätte mir eigentlich gerade das Leben nehmen mögen, weil es mir so schlecht geht und dann habe ich was gelesen. Was sind noch so die Reaktionen, die du aus deinem Herzen auch nicht mehr loswerden wirst?
Die Texte, die sagen, ich habe das auf meiner Hochzeit gelesen oder auf einer Beerdigung. Ne? Also dass die auch so als letzten Text so für jemanden. Ich habe 2, 3 Texte im Buch über, also ist jetzt nicht eine hohe Quote, 3 von 100, aber so, oder 3 von 101, aber halt, ne, irgendwie sind die ja auch für jede Situation so. Zu, also dieser, oh, die Dinge, die wir tun, nur um schön zu sein, um einige gelesen, so in, sagen, so in, mit einer Essstörung in der Klinik. Aber auch einfach so in schweren Zeiten. Also es sind wirklich sehr, sehr viele verschiedene.
Und ein Pastor hat auch einen Text in einer Predigt verarbeiten wollen. Richtig, oder?
Mehrere Pastoren inzwischen, die sagen, so deine. Es war einer auf Tour, steht mir gegenüber und sagt so: Du, deine Texte machen meine Kirche wieder voll. Habe ich gesagt, das ist nicht dein Ernst.
Das klingt jetzt aber wirklich, das klingt jetzt etwas übertrieben.
Das klingt,
einfach,
das
oder?
Klingt crazy, aber er sagt so irgendwie so, ich benutze jetzt immer die Texte und die verbinden so die Generationen, dann kommen die verschiedenen Leute, kommen wieder in die Kirche, weil das nächste Mal, keine Ahnung, ich kann dir selber nicht sagen, was da dran ist, aber ich finde ja alle von diesen Sachen, ich bin immer erstmal so versucht zu denken, ah, das bestimmt, stimmt das gar nicht, so toll kann ich ja, also so toll kann das ja nicht sein, was ich geschrieben habe.
Am
so.
Ende ist es auch nur ein kleiner Ahnung. Text.
Ja.
Und es ist ja nicht Shakespeare, muss man ja auch sagen.
Ich kann dir das auch, also ich kann das ja auch oft nicht glauben, aber keine Ahnung. Es geht ja auch nicht immer um die großen Unterschiede, die man machen muss. Es sind ja oft irgendwie die kleinen und dass man zur richtigen Zeit die richtigen Wörter hört und dann ist es das. Und das ging dir bestimmt auch schon so, dass du in einem richtigen Moment irgendeinen Satz gehört hast oder so und so. Muss ja nicht immer die großen Sachen sein. Ja.
Ein wirklich auch extrem kluger Satz ist die Nummer 100. Ich bin nicht für das Glück von anderen Menschen verantwortlich. Das ist alles im Gedicht, glaube ich, ne?
Heißt ja.
Ich bin nicht für das Glück von anderen Menschen verantwortlich. Wann hast du das gemerkt zum ersten Mal?
Och. Als ich versucht habe, einen Menschen zu retten. Da habe ich auch einen Text drüber. Ich glaube, man kann einfach Menschen nicht retten, so. Mhm. Und man kann wirklich sein Bestes geben. Aber man kann sie im Endeffekt müssen die Menschen es auch selber wollen, so. Und im Endeffekt ist man nicht für das Glück von anderen Menschen verantwortlich oder für das Leben von anderen Menschen verantwortlich.
Was war die Situation damals, als du?
Will ich nicht sagen.
Ach, okay. Ah, ich dachte sogar, ich versuche gerade rauszufinden, was du in deinem Gedicht geschrieben hast über Retten.
Ja, gut, da habe ich einen kompletten Text drüber gesprochen.
Das ist die 69, aber das weiß ich.
Aber was ich ganz genau, was ganz genau die Situation war, das will ich nicht sagen, aber ich glaube, das können viele, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest, aber so das Bedürfnis, dass man jemandem so helfen will, der und jemandem mehr helfen will, als die Person sich selber helfen will.
Ja, das ist halt das Problem.
Das ist nicht so einfach.
Wenn die Menschen nicht wollen, dass ihnen geholfen wird, dann kann man ihnen nicht helfen. Das ist, man denkt immer, man kann es mit klugen Sätzen und du kannst Menschen überzeugen und jetzt schau doch mal und jetzt geh ins Krankenhaus und so. Aber es muss immer von selber, sie müssen es wollen.
Ja, und dann kann man helfen.
Nicht.
Also man kann versuchen zu helfen, aber irgendwann muss man loslassen, wenn man merkt, dass man nicht helfen kann.
Ich bitte dich, einen kleinen Text vorzulesen.
Ja.
Einmal den.
Das Interlude.
Mit einem sehr interessanten Titel. Manchmal
bin ich auch eine Heuchlerin. Ja, und während, das ist interessant, weil den Text sollte ich auf jeden Fall noch nie vorlesen.
Aha.
Ich glaube, den habe ich nicht mehr vorgelesen, seit ich den im Buch geschrieben habe.
Ja.
Ihr müsst euch vorstellen, der ist so ein bisschen einfach auf einmal so eine. Ne, es ist keins von den Gedichten, der hat keine Nummer, sondern der ist einfach zwischendurch.
Ja.
Und während ich hier sitze und dieses Buch schreibe, nehme ich zwischendurch immer mal wieder mein Handy und schaue, ob du geantwortet hast. Und ich denke, dass ich am besten schnell weiterkommen muss mit dem Schreiben, weil wenn du mein Herz brechen solltest in ein paar Wochen, dann weiß ich nicht, wie ich mich noch auf das Buchschreiben konzentrieren soll. Es ist vermutlich absolut wahr, wenn ich sage, dass ich selbst die Person bin, die dieses Buch am meisten braucht. Ich finde es immer noch so schwierig, verliebt bei mir selbst zu bleiben. Ich falle immer so schnell so in Menschen rein.
Da wollte ich nämlich nur nachfragen, einfach ist alles in Ordnung mit der Person? Oder hat sie zu weiteren traurigen Gedichten beigetragen?
Sorry. Es ist alles, mir geht's gut.
Ich finde es nur insofern einfach diesen Text auch schön, auch weil du geschrieben hast, ich finde es immer so, noch so schwierig, verliebt bei mir selbst zu bleiben. Mhm. Ich persönlich habe nach vielen Jahren dann immer so das Gefühl, dass dieses Verliebtsein ein total krankhafter Zustand ist, weil man sich selber so vernachlässigt. Mhm. Alles, was uns gesund hält, dass wir selber mit uns im Reinen sind, dass wir selber für unser Glück verantwortlich sind, das geben wir aus unseren Händen. Ja. Wir geben unser Glück in die Hände dieser anderen Person, die jetzt dafür diese Bürde tragen muss und uns glücklich machen soll. Und deswegen finde ich dieses Verliebtsein, so geil das ist, es ist ganz toll, aber ich finde es sehr unnatürlich und es ist eigentlich nicht gesund.
Ja, kommt drauf an, wie man sich halt verliebt, ne? Wenn man sich auf diese Weise verliebt, wie ich so schreibe, so in Menschen so reinzufallen. So,
ja. Und das machen wir aber, wenn wir verknallt sind und verliebt sind, wir machen es ja am Anfang alle. 100%. Wir vernachlässigen uns ja komplett. Wir vernachlässigen unseren Freundeskreis, uns selber, alles nur, um dieser Person etwas Gutes zu tun und wir uns natürlich kurz damit
glücklich machen. Ich habe es noch nicht raus. Es gibt ja, das ist auch tatsächlich wirklich ein Rätsel, wo ich immer wieder drüber nachdenke. Also ich philosophiere ja auch super gerne und denke einfach viel gerne über das Leben nach und über Liebe und so. Und die Frage ist einfach so, ich glaube, dass es im Buddhismus diesen Ansatz gibt von sozusagen Unabhängigkeit gegenüber äußeren Zuständen. Also ne, es gibt im Prinzip eine Art von Glück, nennen wir es inneren Frieden, nennen wir es innere Ruhe, Glückseligkeit, wie auch Joy, wie auch immer, so, die du hast, die unabhängig sein soll von äußeren Umständen. Und ich verstehe an dem Punkt von Liebe nicht, wie es funktionieren soll, weil wie soll ich eine von äußeren Umständen unabhängige innere Frieden, Freude haben, wenn ich jemanden so liebe, dass sobald es dieser Person schlecht geht oder diese Person nicht da ist oder so, es mir natürlich schlechter geht. So. Und das ist für mich eines der großen Rätsel. Mhm. Falls es jemand, der zuhört, weiß, bitte schreibt mir eine Mail.
Es weiß wahrscheinlich niemand. Aber ich glaube, wenn man schon mal weiß, dass das irgendwie auch ungesund ist, dann hat man vielleicht schon mal auch ein bisschen gewonnen. Aber wir können uns dem ja auch nicht entziehen. Ja, es ist in unserer DNA.
Ich wollte gerade sagen, es ist auch ein bisschen, ich meine, es ist auch einfach ein bisschen Menschsein vielleicht. So. Es ist ja irgendwie auch eine Erfahrung, die wir machen, so, die so 100 Jahre geht, 80 Jahre geht, für manche kürzer geht, so die, wo man einfach die Erfahrung macht, hier so ein Mensch mit so zwei Beinen, zwei Armen, so ein Herz zu sein, das ist ein Herz und ein Kopf, die sich immer wieder sprechen und hier so durch das ewige Nichts fliegenden Ball rumzulaufen, 80 Jahre, um seine Erfahrungen zu machen. Und vielleicht ist es auch einfach ein Teil davon und es gibt keine Antwort. Nichtsdestotrotz, falls jemand von euch hat, schickt mir die M.
Welche Phase deines Lebens hat am meisten dazu beigetragen, dass du Selbstbewusstsein entwickelt hast?
Oh.
Wie hat sich das generell bei dir entwickelt? Wie warst du als Jugendliche?
Ich glaube, ich war als Kind relativ gut selbstbewusst und bin dann so in Pubertät und so dann eher schüchtern geworden. Und was ich sehr, sehr viel hatte, ist dieses, oder auch immer noch, ich glaube, das ist jetzt erst so langsam, dass es wieder besser wird, dieses Leuten gefallen wollen, nicht Nein sagen können. Ich bin zum Beispiel so ein typischer Fall von, ich stehe hier im Geschäft, probiere irgendwas an, es gefällt mir nicht und ich traue mich nicht, der Verkäuferin zu sagen.
Ich kenne das, ist mir mega unangenehm.
Gefällt, das ist, oder irgendjemand sagt, ja, unsere Empfehlung, wir haben super lecker jetzt das und das und dann muss ich sagen, ja, das hätte ich gerne nicht, sondern was anderes. Und das ist, ich glaube, so, da bin ich voll reingerutscht in dieses halt anderen Leuten irgendwie so gefallen wollen und so. Das hängt, glaube ich, schon viel mit Selbstbewusstsein zusammen. Und ich glaube, Selbstbewusstsein ist ja auch diese ganzen Worte, ne? Selbstbewusstsein heißt ja einfach, sich selbst sich seiner Selbstbewusstsein, so wie Selbstvertrauen, sich selber Vertrauen heißt so und so. Mhm. Ne? Ich glaube, es ist einfach eine Lebensaufgabe.
Ja.
Ich glaube, dass ich inzwischen weiß, dass ich Sachen ganz gut kann, bestimmte Sachen. Ich weiß auch, was ich gar nicht kann. Ich weiß,
was kannst du nicht?
Oh, viel, mein Gott, viel.
Was würdest du gerne können? Was kannst du nicht?
Mir kam als erstes Stricken, kam mir gerade ganz random, weil ich vorhin noch darüber nachgedacht habe, sodass ich so gerne sowas strickeln oder häkeln könnte oder nähen, stell dir mal vor. Also ich glaube, ich würde sehr viele gerne von so Überlebensskills haben, weißt du, so ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt überleben müsste alleine, ich könnte gar nichts.
Also was meinst du mit Überleben? Also ja. Auch zu Hause in Berlin in deiner Wohnung?
Nein.
Oder
es geht, ja genau, nee, es geht mir so um so Hunger Games mäßig. Weißt du, stell dir mal vor, ich wäre jetzt auch so auf mich gestellt. Ich stell mir vor, so Neustart, die Erde, und es bin nur ich. Ich check ja gar nichts. Ich weiß nicht mal, ob ich ein Feuer hinbekommen würde. Ich würde gerne mal so ein bisschen, ich würde gerne mal Pilze sammeln und Beeren sammeln gehen und gucken, weil ich würde mich wahrscheinlich sofort vergiften. Ich würde gerne mal wissen, ich würde mal was in ein Haus bauen, es würde sofort einstürzen. Also ich glaube, es gibt sehr viele Sachen, die ich nicht kann.
Man braucht ja Ziele. Ich habe für dich eine kurze Autorin-Vervollständigung.
Okay. Ja, bitte.
Vervollständige kurz folgende Sätze.
Oh, okay.
Wo ich ja gar nicht typisch für meine Generation bin.
Oh. Ist. Ich liebe Verbindlichkeit.
Okay, du liebst Verbindlichkeit. Oh, das heißt, man verabredet sich und man hält es dann noch ein.
Ja, und das mit allem. Freunde, der wirst du normalerweise. Hey, willst du kommen? Ja, ich guck mal.
Okay. Mm-hmm.
Verbindlichkeit, eine der schönsten Eigenschaften meiner Meinung nach.
Du bist ja auch eine, die.
Entschuldigung, ich dachte, ich darf immer nur so ein Wort antworten geben.
Du darfst einen ganzen Satz geben.
Okay, gut. Nein. Gut, nee, ich wollte das so ganz. Also ich kann ja auch noch mehr zu meiner Verbindlichkeit stehen.
Das war schon, vom Prinzip her war das schon richtig.
Sehr gut, dann ich bleibe kurz.
Nein, das ist ganz gut. Aber du bist ja auch eine, die vielleicht als andere aus deiner Generation sehr nach Gemeinsamkeiten sucht.
Mhm.
So auch zwischen Generationen. Mhm. Ist ja auch immer wieder ein großes Thema. Du bist keine, die gerne draufhaut und spaltet.
Ja.
Das ist ja auch.
Ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Sachen. Also ich versuche auf jeden, also draufhauen versuche ich schon manchmal. So, und ich mag auch draufhauen, auf die richtigen Punkte so. Was ich aber auf keinen Fall machen möchte, ist spalten.
Ja.
Und ich glaube, also für mich ist die Spaltung, die wir in unserer Gesellschaft haben, die größte Gefahr, die wir haben. So, ja. Größer als jede andere Krise, die wir haben, weil ich das Gefühl habe, die zahlt ein. Auf alle anderen Krisen. Dass wir nicht mehr miteinander reden, dass wir Leute in Schubladen stecken, dass wir das immer direkt verurteilt wird, habe ich das Gefühl, zahlt ein auf jede andere Krise, die wir haben.
Immer viele Lager, man ist wenig in der Mitte zusammen.
Richtig.
Gell? Es gibt überall, an allen Rändern gibt es Lager.
Richtig. Und deswegen ist ja das Faszinierende, so, ne, dass die, wenn ich persönliche Texte schreibe, nehmen wir jetzt wieder den Elefanten, weil wir den halt hatten. So, und dann kommen auf einmal Leute, und das ist jetzt das, was du sagst, sitzt ein 13-Jähriger im Publikum und ein 85-Jähriger und ein Veganer und ein Fleischesser und ein Atheist und eine Freievangelistin so und sagen alle, ich habe einen Elefanten. Und alle checken. Das war jetzt Jugendsprache. Aber so, alle checken. Alle checken es.
Ja, das S, das war Jugendsprache,
genau,
dass du das S nicht hattest. Jetzt bist du gerade wieder erwachsen geworden, weil du das S noch angefügt hast. Also alle checken.
Alle checken. Dass es einen Elefanten gibt. Und so ist es mit manchen anderen Texten halt auch.
Ja.
Und das ist richtig. Ich manchmal draufhauen, ja, aber spalten, nein.
Ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist.
Oh, das Lachen von meinen Menschen.
Das Lachen von deinen Menschen.
Das Schönste für mich. So. Also ich habe einen ganz kleinen und engen Kreis und ohne die Leute wäre ich nichts. Und wenn wir zusammen sind und lachen, ist das Schönste.
Und da hast du auch was geschrieben. Das war, wie kann man so dumm sein? Heißt das Gedicht so?
Mhm.
Wie kann man so dumm sein?
Mhm.
Ist es lang?
Ich habe keine Ahnung. Weißt du, welche Nummer es
48,
ist?
48, glaube ich. Guck mal gerade, wie lang das ist.
Ich glaube, das ist ein kurzes. Weißt du, was ich faszinierend finde? Kennst du das manchmal, wenn du in Restaurants bist und die haben so eine ellenlange Speisekarte und du sagst so irgendwie das Curry mit Tofu und die sagen, ah, das ist die 268, ne?
Ja, also
und ich bin
beeindruckend.
So, wow. Und so bin ich mit meinem Buch nicht, wie du merkst.
Ja.
Okay, die 48. Wie kann man so dumm sein? Wenn wir zu zweit unterwegs sind und die Leute einfach weitergehen, ohne stehen zu bleiben und dich anzusehen, denke ich jedes Mal, wie kann man so dumm sein? Und immer wenn du gehst, denke ich, wie kann Zeit so schnell rum sein? Die Wahrheit ist, ich kann immer noch nicht glauben, dass du meins bist. Und ich wundere mich so oft, dass es schon wieder eins ist. Mein Gesicht passt wie ein Puzzleteil in deinen Nacken. Und ich schwöre, mein Lieblingsgeräusch ist immer noch dein Lachen. Ich würde alles dafür machen.
Da war das Lachen, witzigerweise.
Stimmt.
Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
Ich habe ein Tattoo.
Ah, du hast sogar eins. Was ist da drauf?
Das ist für meine Oma und meinen Opa.
Okay. Habe ich. Also, aber sind die da, also deren Gesichter sogar?
Nein, ich hab für meinen Opa ein Buch. Oh. Und für meine Oma ein Vogel. Und der Vogel fliegt aus dem Buch und zusammen symbolisiert das noch deren Lieblingslied, Die Gedanken sind frei.
Okay.
Deswegen, das ist praktisch das Tattoo, das ich mir habe stechen lassen.
Wo hast du das?
Sieht keiner.
Nein, ist mir schon klar.
Hinten an den Schulterblättern, genau.
So, irgendwo an der Seite.
Genau.
So, er hätte sagen können, dass du jetzt sogar ein Hals-Tattoo hast.
Nee.
Kragen runter. Da ist nichts, ist alles frei. Okay, ja. Weißt du, was das Kuriose ist? In deinem ganzen Buch, diese 101 Gedichte und noch ein paar Texte mehr, taucht kein einziges Mal das Wort Tattoo auf.
Wirklich?
Verschluckst du dich gerade?
Wirklich?
Nein, es ist kein einziges Mal das Wort Tattoo dabei.
Okay, das ist faszinierend. Vielleicht kommt es das nächste.
Oder?
Ja, es ist faszinierend. Hast du auch die Wörter gezählt? Hast du selber durchgeguckt?
Nein, ich habe ein PDF und da musste ich nur noch Tattoo suchen. Und deswegen weiß ich,
perfekt.
Das ist kein Wort der Tattoo. Und da habe ich gedacht, es muss doch irgendwo Tattoo auftauchen. Weil
nein.
Gott sei Dank nicht. Nein.
Tatsächlich nein.
Dafür tauchen die kleinen Dinge auf, die uns Freude machen. Und das ist ja auch etwas, was du über dein Leben lang geschafft hast. Dass der Alltag ist ja so wichtig. Es geht nicht immer um die großen Ereignisse, sondern es geht darum, dass wir im Alltag diese Dinge, die uns ein gutes Gefühl machen und für die wir eigentlich dankbar sind, aber wir wissen es gar nicht, dass wir die entdecken. Und ich liebe es, so eine Liste zu machen. Welches ist dir vor kurzem aufgefallen? Also ich sag dir ein paar, die wir gesammelt haben in letzter Zeit.
Okay.
Und es ist einfach so schön. Also den Duft frischer Brötchen riechen, wenn man die warme Tüte öffnet.
Oh, ja.
Also gut, jetzt, da finde ich ganz süß. Wenn beim Marmeladenkochen die Gläserzahl exakt aufgeht, finde ich super.
Oh, das ist toll.
Papier zerreißen, wenn man es nicht mehr braucht.
Oh,
kennst du das?
Zack.
Das ist, das ist ganz schön.
Liebe ich.
Das warme Handtuch direkt von der Heizung nach der Dusche. Jetzt muss man sich überlegen, wie einfach es ist, sich ein gutes Gefühl zu machen, wenn man es weiß.
Das ist
oder?
Wahr.
Das kann man täglich haben, wenn man möchte.
Das stimmt.
Weißt du? Interessant.
Außer das mit dem Marmelade kochen. Es sei denn, man will täglich Marmelade kochen.
Hast du gekocht schon mal?
Mit meiner Oma damals. Meine Oma war schon eine Marmeladenköchin.
Quittengelee?
Auch. Aber meine Lieblings sind Erdbeer und Himbeer.
Okay. Das ist jetzt auch ganz interessant. Es gibt keine Erdbeer- und Himbeermarmelade. Gibt es nicht. Die EU hat gesagt, es ist keine Marmelade. Es ist Konfitüre oder Fruchtaufstrich.
Oh,
du wirst auch das Wort Marmelade auf den Gläsern nicht finden, weil nur Zitrusfrüchte gelten als Marmelade.
Nein.
Ja, dabei haben wir ja kaum Zitrusfrüchte mit Marmelade bei uns in Deutschland.
Das ist so schlimm, wie diese ganze hier.
Ja, ist ein neues Thema für ein Gedicht.
Ja, das stimmt. Aber weißt du, worüber ich mich so aufgeregt habe? Weißt du, woran mich das erinnert?
Nein.
Hier, dass ich jetzt zu meinem Veggie-Schnitzel nicht mehr Schnitzel sagen darf, weil die EU scheinbar keine anderen Probleme zu lösen hat, als den Veganern ihre Wörter wegzunehmen.
Aber wo ist das Problem?
Wo ist es? Wo ist es?
Dann sagst du halt kein Schnitzel mehr.
Oh Gott. Okay, weiter.
So, da haben wir vielleicht noch ein. Das ist auch schön. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen Schnee bekommen. Die erste Person auf einem verschneiten Bahnsteig zu sein. Und das mit den Füßen zu zeigen, diese ersten Schritte.
Erste Schritte im Schnee, toll.
Und Schnapszahl auf dem Tachometer. Du fährst kein Auto wahrscheinlich.
Ja, ich habe hier keins, manchmal, aber manchmal selten fahre ich Auto.
Was ist so ein kleiner Moment, den du zuletzt hast notieren können?
Oh.
Ob in deinem Kopf
so ein kleiner
oder
Moment.
Im Buch.
Das Tollste, und das hatte ich jetzt auch, das hatte ich auch die Tage, ist nach dem Duschen mit frischem Schlafanzug in ein frisch bezogenes Bett.
Ja.
Och. So gut.
Es ist das Beste.
Das ist das Beste.
Und das ist ein Klassiker.
Das ist einfach toll. Ich liebe das.
Clara, ganz lieben Dank.
Da gehe ich jetzt hin.
Da gehst du jetzt hin, ne?
Also ja, da gehe ich jetzt hin in mein Bett.
So, was können wir zum Schluss vielleicht noch ein kleines machen? Wie wäre es mit der 87 zum Beispiel?
Ich weiß ja nicht, was die 87 ist natürlich, aber du weißt es.
Juliplätzchen.
Du willst mit einem traurigen enden.
Ach so, ist traurig, stimmt.
Das
okay.
Ist sehr traurig auf jeden
okay.
Fall.
Okay. Ja, es passt halt zu unserem Monat gerade.
Das okay. Stimmt, das war, ich habe keine anderen Weihnachtstexte.
Okay, dann machen wir Outro 2.
Okay, lass mich gucken. Ich lese dir auch die Juliplätzchen, du. Ich lese dir auch beide, ich lese dir, was du möchtest.
Nee, mach mal Outro 2.
Okay. Das kann ich ja jetzt von mir selber nicht sagen. Oh Gott.
Entschuldigung, du hast es geschrieben.
Das stimmt, aber ich habe es nur geschrieben. Das kannst du vielleicht vorlesen.
Also, Autor 2. Langfristig gesehen will ich keine Geschichten schreiben, sondern Geschichte. Danke, dass ihr mir dabei helft.
Das stimmt. Ich finde, manche Sätze sind gelesen besser als... Ich kann ja nicht von mir selber schreiben, dass ich Geschichte schreiben will. Aber ich mag doch dieses Wortspiel sehr. Mhm. Und wenn ich... Ich glaube, es geht mir bei Geschichte ein bisschen darum, was ich vorhin gesagt habe. Habe ich letztens mit jemandem drüber gesprochen. Irgendetwas Kleines zu sein, was bleibt. Ein bisschen länger da zu sein als... Zack, weitergewischt. Zack, weitergewischt. Nochmal heute Abend nochmal an eine Sache denken. Ja. Ich glaube, Geschichte muss ja nicht für immer bleiben, aber so ein Ticken bleiben.
Clara, vielen Dank. Es war ganz schön,
ich danke
die Begegnung.
Dir.
Tausend Dank. Ich habe für dich noch ein paar kleine Lieblingsgedichte von mir.
Oh Mann.
Habe ich dir für die Reise gleich, wenn du in den Zug steigst, habe ich dir noch aufgeschrieben.
Nein, sogar hier mit Lyrik für Clara.
Ein bisschen Lyrik für Clara mit ein paar sehr, sehr schönen Gedichten, die dich vielleicht auch inspirieren.
Wow.
Und den Billy Collins hast du ja auch mitgenommen hier. Einführung in die Poesie.
Mann.
Dann besten Dank.
Ich danke dir, wirklich.
Und bis die Tage.
Bis die Tage.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Ihr wollt maximalen Klanggenuss?
Listen, this noise is my most viral noise so far.
In der auch Stille bedeutsam wird?
Also, bitteschön. 1, 2, 3, 4.
Willkommen im Klanglabor des Hörspiels. Hier trifft Musik auf Literatur und bildende Kunst.
Vague guess. Human.
Sound Artists experimentieren mit allem, was klingt.
Bis jetzt nur zuhören. Mhm.
Musik aller Genres, Geräusche, Sprachen, Stimmen.
Klar am Tage, aber bangen falsch am Schlag als...
Atmosphärische Soundscapes, spielerische Lautpoesie und immersive Hörwelt. All das findet ihr exklusiv in der ARD-Audiothek im Kanal Soundart.